Schön, dass ihr wieder hier seid und mit mir gemeinsam unterwegs mit Jesus sein wollt. Heute sind wir ziemlich im Norden von Israel. Der See Genezareth mit seinem Fischreichtum, mit der Lebendigkeit des Ufers liegt hinter uns. Und wir sind weiter dem Jordan gefolgt, Richtung Norden. Von ferne sehen wir eine große Gebirgskette. Und noch weiter hinten ist sogar ein schneebedeckter Berg zu sehen, der Hermon. Und so gehen wir ein Stück weiter in dieses Tal hinein. Links und rechts Landwirtschaft, Menschen, die ihr Korn, ihre Nahrung anbauen und die Lebenskraft des Jordan für sich nehmen. Der Jordan ist dort Lebensspender. Da, wo es wenig Wasser gibt, kann man diesen Jordan umleiten auf die Felder, kann bewässern und so kann Leben gedeihen. Und wir gehen weiter, immer weiter in Richtung Norden. Und dann wird es schon ein bisschen bergig, es wird hügelig. Wir verlassen diese schöne Ebene. Und dann teilt sich der Jordan in verschiedene Flüsschen auf, in einer wunderbaren Kulisse. Es ist nicht mehr der Platz, wo viele tausend Menschen sich versammeln könnten, sondern es wird kleiner. Nur noch der Jüngerkreis geht mit Jesus. Und man spürt dieser Gegend an, dass es ein Ursprung ist. Da, wo die Flüsschen mitunter in Wasserfällen, sehr romantisch und schön anzusehen, sich ergießen und aus diesen Quellen heraus ein Fluss entsteht, der zum See Genezareth strebt. Ungefähr so ist es in unserer Begebenheit, die wir lesen in Matthäus 16, Verse 13 bis 20. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Also wir sind jetzt seine Jünger und Jesus steht da und fragt uns: Horcht mal, Jünger, wer ist der Sohn des Menschen? Und dabei wissen wir, dass wenn Jesus sagt, der Sohn des Menschen, dann bezieht er es auf seine Person. Und es ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Manchmal sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und dann wiederum gibt es ganz viele Stellen, die ziehen sich durch alle vier Evangelien. Der Sohn des Menschen. Was will Jesus damit sagen, der Sohn des Menschen? Also zum einen ist Sohn ein Geschöpf von einem Vater und einer Mutter. Also er kommt aus dieser Quelle heraus. Und des Menschen, das ist irgendwie bezeichnet damit ein Mensch, der vielleicht ganz Mensch ist. Ich ahne. Also wir Menschen haben ja so die Gewohnheit, unser Leben sehr stark einzuschränken. Wir begrenzen uns zum Teil selber, indem wir meinen, nur in dieser Richtung kann gelebt werden und soll gelebt werden. Oder nur so ist es richtig. Und hin und wieder sind wir damit glücklich, aber oft auch unglücklich. Und dann aber begrenzen uns andere, indem sie uns einschränken und sagen, nee, nee, also das geht so nicht, die Arbeit kriegst du nicht, das kannst du nicht machen, du sollst mal dem und dem gehorchen oder mir gehorchen. Und dann gibt es Knatsch und Tratsch und Ärger und Zoff und dann ist die heile Welt vorbei und man hat einen Scherbenhaufen. Das ist nicht die Fülle des Menschseins. Das sind nicht die Möglichkeiten, die ein Mensch haben darf. Da ist so viel Begrenzung da. Und so höre ich in dem Wort Sohn des Menschen, da geht das Herz auf. Da ist alles möglich. Da haben ganz viele andere Menschen Platz. Und so erleben wir Jesus. So erleben wir ihn, dass in seinem Herzen Menschen mit vorgezeichneten Unglück einfach Platz finden und glücklich werden dürfen. Sohn des Menschen, wisst ihr noch, wenn man manchmal in der Synagoge zusammen ist und das Wort Gottes gelesen wird, dann wird auch manchmal Hesekiel gelesen oder Ezechiel, der Prophet. Der Prophet, der das große Elend des Volkes Israel, nämlich die Eroberung und die Exilführung miterlebt hat oder zumindest beschreibt und dann aber wieder eine Vision hat aus dieser Misere heraus für das ganze Volk. Und in diesem Propheten Hesekiel ist ganz oft vom Sohn des Menschen die Rede. Nämlich da spricht Yahweh, Gott, spricht zu Hesekiel immer in dieser Form. Und du, Sohn des Menschen, und du, Sohn des Menschen, und das am laufenden Band. Und dieser Sohn des Menschen, der Hesekiel, bekommt eine Mitteilung. Er ist Empfangender. Sohn des Menschen, er ist Empfangender. Jesus empfängt vom Vater im Himmel. Sein Herz ist offen. Er ist bereit zu lernen und zu nehmen. Sohn des Menschen. Und dann kommt die Offenbarung von Hesekiel. Dann sieht Hesekiel, dass es doch nicht ohne Ausweg ist. Dass doch die Mauern, die so hoch scheinen, dass man nicht drüber springen kann, dass sie doch gar nicht so groß sind und dass sie zerbröckeln werden. Dass es weitergeht. Dass eine Zukunft vor einem liegt, auf die man sich freuen kann. Sohn des Menschen. Ja, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Ja, was sagt ihr, Jünger Jesu, wer ist der Sohn des Menschen? Und da habe ich doch einige reden hören. Sie sagten aber, einige, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der ist doch vor kurzem geköpft worden von Herodes. Der lebt nicht mehr. Und doch hat dieser Herodes Angst gehabt, dass Jesus die Inkarnation vom Johannes dem Täufer sein könnte. Dass er zurückgekehrt ist, um sich zu rächen. Um das Böse in ihm zur Rechenschaft zu ziehen. Johannes der Täufer. Andere aber, Elia. Elia, der Prophet, der Yahweh verteidigt hat. Mit Gewalt, mit gewaltigen Worten. Und wieder andere, Jeremia oder einer der Propheten. Komisch. Wenn Jesus fragt, wer ist der Sohn des Menschen? Dann antworten wir mit Namen, die uns einfallen, mit dem er verglichen werden könnte. Ist das nicht so eine Art Glaube an Reinkarnation? Ich dachte, die gab es nur in Indien oder in diesen Gebieten. Das in der Bibel zu finden, überrascht mich schon. Es ist so, als wenn im Verständnis, was ist ein Mensch, zwei Ebenen auftreten. Es ist die körperliche Ebene und es ist die geistige Ebene. Die geistige Ebene steht darüber und der Körper scheint nur ein Gefäß zu sein, welches gefüllt werden will. Ein Gefäß, welches funktioniert, also im guten Funktionieren gesund ist. Wenn es nicht so gut ist, ist es öfters mal krank. Und es wird gefüllt mit einem Geist. Und dieser Geist scheint ganz gern mal zu springen. Der scheint nicht unbedingt an diesem einzelnen Körper gebunden zu sein. So ist das Verständnis, was ich hier rauslese. Und dieser Geist, wenn es gut kommt, kommt von Gott. Und wenn es nicht so gut kommt, dann Menschenskinder, dann wie sagt man auch im Deutschen so, wessen Geistes Kind du bist? Es meint genau diese Ebene. Wessen Geistes Kind bist du? Und da gibt es einige andere Ausdrücke noch, die darauf hinzielen. Ja, und dann fragt Jesus, jetzt wird er direkt, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Jetzt sagt er ich. Ja, wer ist Jesus? Was sagt ihr? Ich frage jetzt mal in die Runde, was sagt ihr? Wer ist Jesus? Der Messias? Okay. Was auch immer das heißt, darauf kommen wir nachher noch. Ja? Der Sohn Gottes? Du?
Für mich ist Jesus mein Held.
Mein Held. Ah, das klingt herzlich. Ja, es hat was. Ja?
Schon in der Weihnachtsgeschichte. Wunderbar. Rat, Kraft, Elf, Held, ewig Vater, Friedewurst. Sein Name.
Ich frage mal direkt, was ist er für dich?
Mein Retter.
Mein Retter.
Mein Heiland.
Okay.
Der, der mich über die Todesschwelle bringt.
Okay, danke. Ja, Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, wer ist Christus? Christus ist der Gesalbte. Im Hebräischen Mashiach, Messias. Also Jesus ist Christus? Wie klingt das in unseren Ohren? Ich versuche es ein Stück deutlich zu machen. Es war zu ganz alten Zeiten üblich, die wunderbare Kraft des Öles zu schätzen und anzuwenden. Und so war in erster Linie in diesen Gegenden das Olivenöl bekannt dafür, wunderbar zu wirken, die trockene und rissige Haut zu glätten, Schönheit zu stärken, ein angenehmes Gefühl zu haben. Und dieses Öl wurde angewendet zum Salben bei Krankheiten, zum Salben bei Hochzeiten. Immer wenn etwas darum ging, dass jemand herausgestellt werden durfte und besonders schön aussehen sollte. Und dieses Öl wurde noch verbessert mit einigen Zutaten, mit Duftstoffen, zum Teil ganz kostbaren Duftstoffen. Und wenn man dieses Öl, das Olivenöl, luftdicht abschloss, dann hielt es sich auch sehr lange. Ansonsten wird ja Olivenöl schnell, mehr oder weniger schnell ranzig an Sauerstoff. Kommt Sauerstoff ran, dann riecht es nicht mehr so gut. Aber wenn es luftdicht abgeschlossen ist, dann hält es sich lange. Und so war dieses Öl ein Zeichen des Glücks, des Feierns, und der Schönheit. Und so salbte man auch Könige bei ihrer Krönung mit Öl. Und dieser Gebrauch hat sich bis in die heutigen Tage gehalten. Wir Christen zum Beispiel praktizieren hin und wieder auch die Krankensalbung, die wir in Jakobus lesen. Und auch heute noch werden Menschen, die in Ämtern eingesetzt werden, mit Öl gesalbt. Zum Beispiel die Queen. Da gibt es eine Prozedur. Und in dieser Prozedur darf niemand anwesend sein. Da wird ein Baldachin getragen über der Königin. Und dann wird sie gesalbt. Und da gibt es Männer eines besonderen Ordens. Ich glaube, es ist der Strumpfbandorden, die dann den Baldachin tragen. Also das ist was ganz Spezielles. Wenn es euch interessiert, guckt mal im Internet rein. Ist schon spannend. Und auch in der katholischen Kirche gibt es den Brauch. Da gibt es Kleider, die sind an bestimmten Stellen offen. Und dann wird auf dem Rücken gesalbt und hier vorne und, ja, und die Stirn. Und, ja, es ist schon interessant, darüber zu lesen, was Menschen so tun. Und das hat eine ganz, ganz uralte Vergangenheit. Dieses Salben mit Öl. Und der Messias, der Gesalbte, heißt damit der König, der Hervorgehobene. Der hat auch eine lange Vergangenheit. Der Messias, der Gesalbte, ist der, der das Volk führt und wenn es sein muss, rettet. Und ein Volk, welches leidet, das wünscht sich jemand, der als König auftritt und das Volk aus dem Leiden befreit. Und ich glaube auch, viele Deutsche in unserem Volk leiden. Und sie wünschen sich auch, dass jemand auftritt, der sie aus dem Leiden befreit. Irgendeine Partei. Man hat so viel Misstrauen auch für die Parteien, weil das klappt nicht so wirklich. Und man weiß ja nicht mal so richtig, woran das liegt mit dem Leiden. Ist es der materielle Wohlstand? Naja, aber wenn es daran liegt, dann müssten wir doch am allermeisten leiden. Ich habe letztens mit jemand geschrieben, einem alten Freund aus Eilenburg, der war letztens in der Ukraine. Und er hat gesagt, die Menschen, die haben dort fast nichts. Also denen geht es richtig schlecht materiell. Dann habe ich ihn gefragt, was meinst du? Wer ist glücklicher? Menschen in Deutschland, die doch zumindest ihre Grundbedürfnisse gesichert haben? Oder die Menschen in der Ukraine? Und es ist sein persönliches Urteil, aber er war erst letztens dort und er kann es vielleicht einschätzen. Er sagt, ich glaube eher die Menschen in der Ukraine. Du bestätigst das, ja? Unglaublich. Es ist unglaublich, oder? Also wie soll denn die Rettung zustande kommen? Ja?
Ja, wir hatten vorgestern zwei Leute angesprochen, zwei junge Leute an der Bahnhof in Halle. Und einer war auch aus der Ukraine.
Ja.
Und das war auch so, dass der hat quasi indirekt hat er schon gesagt, dass er die Leute in Deutschland, die ziehen halt alle ins Gesicht und so. Also der würde ich sagen auch.
Ja.
Auch bestätigt,
ja. Ja. Vielleicht ist es ja so, dass man, je weiter man gen Osten kommt, die Leute glücklicher werden. Ich weiß es nicht. Also ich habe letztens festgestellt, wer bei Facebook ist in Weißenfels, der sieht dort einen relativ, nörglerischen Unterton immer drin. Und dann habe ich mich jetzt mal in meiner Heimatstadt Guben, Fadi, du bist ja daher ganz frisch gekommen, habe ich mich bei einem Forum angemeldet, Guben gefällt mir. Allein die Wortwahl schon, ne? Von so. Und dann wurde man aufs Herzlichste begrüßt. Und die meckern da nicht. Also nicht so wie in Weißenfels. Und Guben liegt ja doch ein Stückchen östlicher. Ja. Gut, ich möchte diese These jetzt nicht weiter ausbreiten. Aber es zeigt doch, dass das Glück, welches auch zum Menschsein gehört, dass es nicht am Materiellen hängt, also nicht nur. Was ist das? Jedenfalls ist es sicher, dass dieser Messias, dieser Gesalbte, der kommen soll, dass er uns zu diesen Quellen des Glücks führt. Egal wie das ist. Und wenn wir auf alles verzichten sollten, Wenn wir glücklich sind, spielt das doch keine Rolle, oder? Und dann sagt Jesus weiter. Er sprach zu Petrus: Glückselig bist du, Simon, Bar-Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten, des Totenwelt Pforten, werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und dann gab er seinen Jüngern die strenge Weisung, dass sie niemanden sagten, dass er der Christus sei. Das bleibt unter uns, ja? Jesus sagt Folgendes. Glückselig bist du, Bar-Jona. Er sagt, das ist Glück zu erkennen, dass der Messias da ist. Wir müssen nicht mehr warten. Er ist da, wir können ihn greifen. Wir können mit ihm reden. Wir können ihn aufnehmen. Und dann sagt er das Wort Bar-Jona. Ich habe den Jörn schon angekündigt, ich werde etwas über seinen Namen philosophieren. Bitte teile ihm das doch mit. Bar-Jona heißt Sohn Jonas. Bar im Aramäischen heißt Sohn. Im Hebräischen heißt Sohn Ben. Und im Arabischen heißt Sohn Eben. Genau, Eben. Eben. Ja. Und im Kurdischen?
Sar.
Sar. Ein bisschen anders, ja. Ben oder Bar. Und Frau oder Tochter heißt Bat auf Hebräisch. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also Ben. Bar-Jona. Jona? Ja, Jona ist der Prophet Jona. Dessen Geschichte schön ausgerollt wurde, von einem Fisch verschluckt wurde, weil er nicht dahin gehen wollte, wo Gott ihn haben wollte. Und dann wieder ausgespuckt wurde und dann sprach Gott nochmal zu ihm und dann ging er dann nach Ninive und verkündigte den Untergang. Und zu allem Unglück des Propheten bekehrte sich Ninive und Ninive ging nicht unter. Das muss man erstmal verstehen. Bar-Jona. Und Bar-Jona als Adjektiv heißt der Spontane, der Impulsive, der Zerstörer. Und Jona heißt Taube, der überall mal hinfliegt, der Unterwegsseiende. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn jemand von euch mal im römischen, griechischen, deutschen mal etwas forscht, es gibt auch den Janus, den Gott der römischen Mythologie, der Zweigesichtige. Man weiß nicht, woher der Name kommt. Ich habe keine Quelle darüber gefunden. Aber Jona heißt im Arabischen Yunus. Man sagt ja auch Jonas. Vielleicht hat auch Janus damit was zu tun. Aber nur für die, die mal Interesse haben, ein bisschen zu forschen. Und interessanterweise, Simon Bar-Jona, Sohn des Jona, das lesen wir auch im Johannesevangelium an zwei Stellen. Simon, Sohn des Johannes oder des Jona. In alten Bibeln und in der Schlachter 2000 steht Jona. Und ich denke, auch daher kommt die Übersetzung ins Englische John. John, Jona. Eigentlich meint John das Johannes. Weil im Griechischen steht Johann, also wie mein Enkel. Übersetzt wurde, aus welchem Grund auch immer, ich habe nichts darüber gefunden, Jona. Vielleicht, weil man die Stelle aus Matthäus kannte, Sohn des Jona. Ich weiß es nicht. Aber interessant ist, dass nämlich als Jesus die Jünger beruft, da beruft er zum Beispiel den Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus. Da wird eindeutig genannt, das sind die Söhne des Zebedäus. Beim Simon Petrus und Andreas wird nicht genannt, wer der Vater ist. Und interessant auch noch, dass wir im Johannesevangelium lesen, dass nämlich Andreas, der Bruder von Petrus, also von Simon Petrus, Kephas genannt, ein Jünger von Johannes dem Täufer war. Und Andreas geht zu seinem Bruder und sagt, komm her, wir haben den Messias gefunden. Aha, da kriegt also Simon Petrus schon gesagt, das ist der Messias. Was hat ihm denn dann Gott offenbart? Er kannte doch das schon. Es war ihm doch nicht unbekannt. Der Andreas hat ihm doch was gesagt. Weil Johannes der Täufer hat auf den Messias doch hingewiesen. Nach mir kommt einer, ich bin nicht würdig, ihm die Schnürsenkel zu lösen. Spannend. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass beide Sohnbegriffe keine Erzeugerbegriffe sind. Das ist nicht der Vater. Es kann der Vater sein. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube, dass der Sohn des Johannes sich auf den Johannes dem Täufer bezieht, weil sie nämlich seines Geistes Kinder waren. Und hier haben wir wieder die zwei Ebenen, der Körper und der Geist. Und es ist durchaus üblich gewesen, auch die geistige Ebene als Kindschaft zu sehen. Ich bin der Jünger, was weiß ich, denn von wen haben wir so Schlaues in unserer Zeit? Richard von Weizsäcker. Ja, keine Ahnung. Irgendjemand. Ich folge dem nach. Ich bin in seinen Spuren. Ich bin so ein Sohn von ihm. Weil ich ja seine Gedanken verbreite und lerne. Kann man so sagen. Und so ist vielleicht diese geistige Ebene, die Kindschaftsbeziehung, noch wichtiger als die körperliche Ebene. Und so kann es durchaus sein, dass Jesus, indem er das sagt, Sohn des Johannes, darauf hinweist, dass hier eine wichtige Beziehung ist. Du bist doch Schüler von dem gewesen. Nee, mehr noch als Schüler. Du bist Sohn gewesen. Und Sohn des Jona, das sagt Jesus hier ganz bewusst. Und in Matthäus gibt es eine Augenfälligkeit. Da wird nämlich gesagt, dass die Pharisäer zu Jesus kamen und wollten ein Zeichen sehen. Das heißt, Jesus hat ja in dem Volk viel Aufsehen erregt, auch mit besonderen Zeichen. Und die haben sich rumgesprochen und sicherlich wurde auch beim Rumsprochen noch ein bisschen mehr dazu getan, wie es so ist bei Stille Post. Aber er war berühmt. Und die Pharisäer wollten jetzt, dass er mal vor sie hintritt und wie so ein Zauberlehrling mal so ein Zauberkunststückchen zeigt. Und da hat Jesus, diesen gezeigt hier, gesagt, ihr verkehrtes und verrücktes Geschlecht, euch wird kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Und das finden wir auch im anderen Evangelium, allerdings in Matthäus zweimal. Wer sich das aufschreiben möchte, um nachzuvollziehen, es steht in Matthäus 12, Vers 40 und in Matthäus 16, Vers 4. Kein anderes Zeichen als Zeichen des Jona. Und wenn solche Geschichten fast gleichlautend zweimal sind, dann dürfen bei euch alle Alarmglocken läuten. Wenn das gesagt wird, dann kommt gleich etwas, was große Bedeutung hat. Und kurz danach kommt: Glückselig bist du, Bar-Jona, Sohn des Jona. Und es gibt ja auch ein Verständnis, Auslegung, dass nämlich die Geschichte mit Jona damit zusammenhängt, dass er 3 Tage im Bauch des Fisches war, quasi in der Totenwelt, und dann wieder auferstand. Das lesen wir auch so. Als Hinblick auf Jesus, dass er sterben würde, aber mit seinem Tod nicht alles aus ist, sondern er wieder aufersteht und die Messias-Geschichte seine Vollendung nimmt. Aber hier ist jetzt nicht Jesus, Sohn des Jona, sondern Petrus, Sohn des Jona. Und da wird es spannend. Wir müssen also mal ganz kurz zurück. Was war denn gewesen? Jona, einer, der Gottes Stimme gehört hat. Jona wurde zu einem fremden Volk geschickt und sollte diesem Volk die Bußpredigt halten. Er sollte sie warnen und ihnen Zerstörung ankündigen. Und Jona als frommer Mensch weigerte sich, weil er als Prophet sich nicht berufen fühlte, zu einem fremden Volk zu gehen. Das war nicht sein Auftrag. Aber die Stimme in ihm wurde stark und stärker. Und er musste flüchten vor dieser Stimme. Er setzte sich aufs Schiff und wollte nach Spanien fahren. Weit weg, genau in die entgegengesetzte Richtung. Da, wo die Menschen glücklich sind, ja. Und dann gab es das Problem, dass der Sturm aufkam und stärker wurde und den Seeleuten und den Passagieren Himmelangst wurde. Und dann wurde gelost und es wurde Jona gefunden als einer der Verursacher des Sturms. Und dann wurde er über Bord geworfen, ein großer Fisch kam, schnapp, und dann wurde der Sturm still. Wie war das mit Simon Petrus? War er es nicht, der zu den Heiden gehen sollte? Wo Gott in einem Traum in einem Tuch vom Himmel herunterkam, gefüllt mit allerlei unreinem und ekligem Zeug. Und dann kam die Stimme, iss. Geht nicht. Wie bei Jona. Und dann erkannte Petrus, diese Heilsgeschichte, diese Messiasgeschichte, die ist nicht nur auf das jüdische Volk begrenzt. Die ist nicht eingeschränkt, die hat universalen Charakter. Die trifft jedes Volk, egal wie das Volk lebt. Hier ist ein Kern einer Wahrheit drin, die ist nicht auf die jüdische Gesetzgebung und das jüdische Denken beschränkt. Es ist eine universale menschliche Wahrheit. Es ist die Wahrheit eines Menschensohns mit so einer Breite. Die trifft jedes Volk, die kann jedes Volk verstehen. Die ersehnt sich jedes Volk. Und dann musste Petrus sich überwinden und musste dann erkennen, ja, ich bin ja auch zu denen gesandt, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Und dann wurde er gerufen von einem. Und die Geschichte geht weiter dann, dass er dann auch das nochmal erzählt, was er für einen Traum hatte, und dass er sich überwunden hatte. Okay, eine ganz starke Parallele zu Jona. Und es geht weiter. Und dann predigte Jona in Ninive das Evangelium. Eure Stadt wird zerstört werden, weil ihr das getan habt, was dem Herrn in den Augen schlecht ist. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest und die Predigt des Petrus, dann ist die ähnlich hart. Dann führt er den Menschen genau vor Augen, was falsch gegangen ist. Und dann sagt er, wenn ihr euch nicht umkehrt, dann wird es euch schlecht ergehen. Das war eine harte Predigt. Und die Predigt führte, jetzt allerdings im Unterschied zu Jona, Jona hat ja nicht erwartet, dass seine Predigt Erfolg hat. Der hatte sich ja schon gefreut darauf, dass Feuer vom Himmel kommt, dass er endlich mal so richtiges Erdbeben sieht und alles ist breit und die Menschen, die jammern und klagen, und das hätte er sich gewünscht. Petrus nicht so. Petrus hat harte Worte gebraucht, aber er hat sich gefreut, dass Menschen dies erkannt haben, diese gigantische Größe des Evangeliums. So klein, in so einem Menschensohn leben wie Jesus, unerkannt, still, heimlich in irgendeiner Ecke des alten Orients. Und in dieser großen Größe auf einmal den Menschen deutlich wird und sie nehmen es mit großem Glück an und leben das Evangelium, dass Jesus Christus, Jesus des Messias, des Gesalbten, des Königs, der gut und gerecht regiert. Und so möchte ich euch zum Schluss noch einmal dieses Bild geben, welches Menschen hatten zur Zeit Jesu von dem Messias. Ich glaube, das war ein ganz deutliches Bild. Und Jesus selber hat es zitiert in einer Synagoge und wurde dafür fast zu Tode gebracht. Und in Jesaja lesen wir: Der Geist des Herrn, Yahweh, ist auf mir. Denn Yahweh hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und die Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions, Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung Jahwes, dass er sich durch sie verherrlicht. Und mit so einer Vision hat das jüdische Volk gelebt. Und sie haben diesen Tag sehnlichst erwartet, in dem es sich verwirklicht, in dem der Messias kommt, der Gesalbte. Und ganz still, und ohne dass sie darüber erzählen durften, ist dem Simon Petrus das, was er vom Hören kannte, von Andreas, aber eine Offenbarung gewesen, dass vor ihm der steht, der das Weltenrad der Geschichte in eine ganz entscheidende Richtung beeinflusst und gelenkt hat. Und dass dieser Messias der ist, der auch das eigene Leben zu einer Glückseligkeit hinführt, die man allem anderen, was weltliche Vorzüge sind, vorziehen darf. Und so ist diese Geschichte auch für uns heute von großer Bedeutung. Wir dürfen uns entscheiden, was ist dieser Messias für mich? Was bedeutet er mir? Will ich ihn hören? Will ich ihn ernst nehmen? Will ich ihn in meinem Leben lassen? Oder habe ich Besseres? Das ist eine hochpersönliche Entscheidung. Und diese Entscheidung darf man jeden Morgen neu treffen. Und ich wünsche euch Gottes Segen, auch beim darüber nachdenken und beim Verstehen, wer der Messias ist. Und dass wir diesen Jesus neu in unser Herz schließen und darin glücklich werden.